Berlin-Berlin. Thomas Kapielski berichtet in Sozialmanierismus. Vor Jahren berichtete mir eine damals Geschichtswissenschaften studierende Freundin zwecks Gedankenaustausch von den Zeitaltern, in denen sie viel lieber leben würde, als sich hier mit den Schwierigkeiten des damals noch jungen E-Mail-Versandes, der knospenden Handymania und der erstmaligen Anweisung, ihre Hausarbeit nicht handschriftlich, sondern textverarbeitend zu erstellen, herumzuquälen. Jungkluger, präexmatrikulanter Student der heiteren Informationstechnologie, wie ich es war in den wilden 90ern, warf ich mich in die Brust und postulierte, dass man im Hier und Jetzt sein Glück finden müsse, jegliches Zurückwünschen in angeblich schönere, interessantere oder warum immer gelobte Jahre und Zeiten somit abzulehnen sei. Älter und nicht entschieden weiser, aber doch sensibler für die Zeitenläufe als damals, sträube ich mich mittlerweile nicht mehr, den Herrn Falschgold vergnügt ins New York der 60er Jahre zu verorten, mit der Lucky Strike im Mundwinkel bei Louis Armstrong in der Carnegie Hall und auch ein Backenbart in San Francisco von Starsky & Hutch sehe wohl recht schick aus. Telefoniert wird an der Straßenecke und Lunch gibt's am Hotdog-Stand mit Blick auf den Pazifik der 70er. Am traumhaften Leben im umzäunten Berlin der 80er jedoch ist der Rezensent mit seinem ersten Besuch am 10. November 89 so knapp vorbeigeschrammt, dass er es manchmal gar nicht wahrhaben möchte. Augenzeugenberichte und deren Verfilmungen wie Regners Herr Lehmann und der Umstand, dass man in einer Großstadt im Osten auch nur in einem Stadtteil im umzäunten Teil Deutschlands war, verbrüdern im Geiste mit den damals räumlich und heute zeitlich unerreichbaren Bewohnern der Häuser zwischen den Clubs, Kneipen, Galerien und Konzerthallen im Kreuz und Schöneberg des Kalten Krieges. Der unmittelbarste Erzähler dieser Zeit- und Gesellschaftsschicht heißt Thomas Kapielski. Als Literaturempfehlung soll hier sein Buch Sozialmanierismus herhalten, obwohl es ein Tagebuch des Autors um die Jahrtausendwende ist, aber die Soziotope, die der Herr Kapielski neuerer Zeit beschreibt, sind von den Weltveränderungen der letzten 20 Jahre nicht mehr betroffen als die Bewohner der unsäglichen Lindenstraße. Dem Leser geht nach dem Konsumieren von nur wenigen Zeilen aus dem Oeuvre des selbst sich gern Herr Kapielski nennenden auf, dass die Westberliner Provinz und deren trinkfeste Inhibitanten nur der innerste und damit notwendig stabilste Teil des Spinnennetzes ist, das den weitläufig gebildeten, weltoffenen und aufs angenehmste understatementen Menschen Kapielski mit der Welt der Kunst, der Philosophie, der Musik und der schlechten Schwarz-Weiß-Fotografie verbindet. So sitzt die Spinne Kapielski also in der Schöneberger Eckkneipe und lässt die Welt zu sich kommen. Und siehe da, sie kommt. Es scheint, man muss bekloppte Ideen nur konsequent verfolgen, um den Ruf des kongenialen Künstlers zu erlangen, eine Kunstprofessur in Bochum zu erhalten, zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb geladen zu werden und Musik mit Kaspar Protz und Frieder Butzmann zu machen geheißen werden. Kapielski betrachtet dieses Eingewebtsein in die sich die Taschen vollhauende Fauna der halb wahnsinnigen, halb tiefst provinziellen Westberliner Kunstschikaria mit selbstbewusster Ironie, einem profunden philosophischen Wissen um die Welt und der Fähigkeit, sie so zu beschreiben, dass nicht gleich jeder Idiot damit was anzufangen weiß. Letzteres weniger aus Arroganz, im Gegenteil, in vielen beschriebenen Szenen lobpreist er die Weisheit des schwer ausgerauchten Eckkneipen-Biertrinkers als mehr der Liebe zur Sprachschöpfung und der eigenen Beobachtungs- und Abstraktionsfähigkeit. Diese nun kommt speziell in seinen Tagebuchaufzeichnungen sowohl im Text als auch in den abgedruckten, mit Abstand hässlichsten Schwarz-Weiß-Fotos, die ich mein Lebtag gesehen habe, zum Ausdruck. Diese Fotos sind nicht nur motivisch vom Schlimmsten, was die deutsche Provinz zu zeigen hat, sie sind auch genau so schlecht, dass sie noch nicht einmal wieder cool wirkten, zudem abgedruckt in kontrastfreiem Schlierengrau auf ungebleichtem holzhaltigem Papier, deprimierender hat man das Umfeld eines Mannes nie gesehen. Der Effekt dieses Ausbundes ästhetischer Katastrophen, umschlossen von Tagebucheinträgen, die mit diesem Gottlob nur wenig zu tun haben, ist der, dass das beschriebene, an sich nicht wirklich tristessfreie Leben des Herrn Kapielski an Brillanz und zarten Seidenschimmer gewinnt und Sozialmanierismus kein unlesbares Pamphlet eines Künstlers hinter der Schwelle der Altersdepression ist, sondern ein zärtliches Bild der Umgebung eines Vaters mit Vergangenheit und, wenn er sich nur zusammenrisse, Zukunft. Wir würden uns sehr freuen, Herr Kapielski.
Schon wieder allein, alles gemein. Was sind das für Leute, was sind das für Leute? Schlechte Bezahlung, schlechte Musik. Ein Klo zum Wohnen, eine Wohnung als Klo. Es geht so nicht weiter, was sind das für Leute? Es geht so nicht weiter. So geht das nicht, Leute. Was sind das für Leute? Was ist wie im Fernsehen? Geh doch nach Berlin, wohin deine Freunde fliehen. Geh doch nach Berlin.
Dinge passieren. Ich nenne es mal Tuborg-Syndrom. Eine Bekannte fährt vorgestern im Carré mitten in Charlottenburg und sucht Parkplatz. Kommt einer und haut ihr mit einem Totschläger die Windschutzscheibe ein. Der Mann ist besoffen, jähzornig und missversteht irgendetwas. Kommt zufällig noch einer vorbei und zieht ein Stilett, um der Freundin zu helfen, diesen Suff-Choleriker abzuwehren. Aus einer Kneipe gegenüber kommt nun noch eine. Sie ist dort Kellnerin, wie sich herausstellen wird. Mit einer Knarre, mit einem richtigen, echten Püster rausgewetzt und hält den Stilettmann in Schach, da sie ihn für den Anlass der Turbation hält. Währenddessen jagt der Saufderwisch, jetzt wieder befreit, die Bekannte. Derweil haben sich am Straßenrand die gewöhnlichen, harmlosen Volksmassen angesammelt und schauen tatenlos den für diese Gegend unglaublichen Tumulten zu. Die in Todesangst umherfliehende Bekannte läuft auf einen der Zuschauer zu und brüllt ihn an. Er möge doch endlich in Gottes Namen die Polizei rufen. Da sagt ihr dieser doch seelenruhig, er sei nur bereit, die Feuerwehr zu rufen. Da er prinzipiell keine Polizei hole und es seines Erachtens nach immer besser sei, wenn die Streitenden die Sache unter sich ausmachten. Auch müsse er erst einmal wissen, was hier genau los sei, und nur dann könne er vielleicht nach der Feuerwehr rufen. Wenn die Feuerwehr dann ihrerseits die Bullen holen würde, dann sei es Dänen ihr Bier. Dänenbier, Tuborg. Also Tuborg-Syndrom. Da sich aber Pistole und Stilett immer noch neutralisieren, haut der Säufer dem eventuellen Feuerwehrholer mit dem Totschläger eins aufs Haupt, da er ihn, den Beschwichtiger und Gesinnungswicht, wieder irrtümlich für einen Freund und Beschützer der Bekannten hält. Dann endlich klärte er sich zwischen Pistole und Stilett, und die zwei stürzten sich vereint auf den Irren und holten die Feuerwehr und die Polizei, da sie wohl rechtmäßige Waffenbesitzer waren. Was sagt uns das? Wenn dir jemand auf die Frontscheibe haut, dann halte ihm auch die Heckscheibe hin. Bergpredigt. Historisches Datum, 1989, und einer Freundin war die Katze gestorben. Sie bettete diese in einen Karton, der ihr durch den tags zuvor erledigten Kauf eines Faxgerätes namens Magic Primo übrig geblieben war, und begab sich zu Fuß auf den Weg die Kantstraße hinunter, wo sie die tote Katze am Ende eines gedehnten Leidensweges hinten im Tiergarten illegal und würdevoll mit Stöckchenkreuz und so beerdigen wollte. Das machen seit jeher so gut wie alle Midwestberliner Tierhalter so. Man erkennt's im Park am devotionalen Kleinkram und am häufigen Vorkommen der Alraune in der Nähe des Schleusenkrugs. Denn dort nehmen die Hinterbliebenen bevorzugt den Leichenschmaus, meist nur in Gestalt einer Schnapsstärkung ein, und gehen getröstet zurück ins normale Leben, wo man in den Zoohandlungen um den Bahnhof Zoo herum ein beliebiges Neutier anschaffen und den Irrsinn von vorn beginnen kann. Nun befand sich die Freundin auf ihrem Monstermarsch mit Leiche in Faxkiste in der Kantstraße auf der Höhe des Discounters Aldi, wo man damals 1989 vor lauter Nachfrage den Kaffeeverkauf kontingentiert hatte. Pro Pole, dieser begehrte damals den Kaffee Aldi Gold als auch Silber, wie wild und ausgerechnet sehr konzentriert in der Kantstraße, wurden lediglich 5 Pfund Bohnenkaffee ausgegeben. Irgendwie gab es Importengpässe. Es war seltsam, wie viel es damals. Denn ansonsten will doch meiner Erfahrung nach jeder so viel verkaufen, wie nur geht, um so geschwind wie möglich, ohne viel Arbeit, reich zu werden. Da ist man sich inzwischen doch global eins. Egal, in der Kantstraße gab es unbegrenzte Mengen Elektrokram zu kaufen. Adiletten, was man wollte. Kaffee aber war knapp. Und man wollte, wohl um die so ganz eigentümliche Gerechtigkeit westlicher Konsumgesellschaften zu demonstrieren, jedem wenigstens, höchstens 5 Pfund gönnen. Diese Kaffeegerechtigkeit zu unterlaufen, unterbrach jäh ein Mann unklarer Herkunft den Trauermarsch der Freundin, fragte, ob sie ihm freundlicherweise nochmal 5 Pfund aus dem Aldi ziehen könnte. Er gab ihr 50 Mark und versprach derweil, auf ihre Sachen zu achten. Als sie wieder herauskam, hatte sich der Mann spontan gegen Kaffee und für ein neues Faxgerät der Marke Magic Primo entschieden und war verschwunden.